Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den Felgendreher und Fans Podcast unterstützt, und zwar Blue Yonder. Blue Yonder ist seit vielen Jahren die weltweit führende KI-unterstützte Supply Chain Cloud-Plattform für Handel, Industrie und Logistikdienstleister. In diesen Branchen wird Blue Yonder in vielen Bereichen eingesetzt, von der Planung über Fulfillment bis zu Lieferung und Retouren. Das heißt Demand Forecasting, Supply Planning, WMS, TMS, Fleet Management, nachhaltiges Routing und Scheduling und. Das Leistungsspektrum von Blue Yonder war schon immer sehr umfangreich. Aber besonders spannend, finde ich, ist, wie sich Blue Yonder jetzt gerade weiterentwickelt. Denn mit der Übernahme von Flexis, einem Technologieanbieter hier aus Deutschland, wird die Blue Yonder-Plattform jetzt nochmal besonders interessant werden für Unternehmen aus der herstellenden Industrie, beispielsweise im Automotive-Bereich. Gerade wenn es um die Optimierung der Produktion und die Planung und Ausführung von Transporten geht. Dafür ist Flexis nämlich bekannt. Und mit der Übernahme von One Network, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Control-Towern, entsteht plötzlich eine End-to-End-Lieferkettenplattform und ein Ökosystem für Kollaboration entlang der gesamten Supply Chain. Also bei Blue Yonder ist gerade einiges los, würde ich sagen. Das heißt, egal ob ihr im Handel, in der Industrie oder auf Logistikdienstleisterseite unterwegs seid und ganz egal, ob ihr glaubt, Blue Yonder schon zu kennen oder gerade erst entdeckt, es lohnt sich, glaube ich, für alle von euch, Blue Yonder mal genauer anzuschauen, denn da entsteht gerade was sehr Spannendes. Also, schaut doch mal vorbei unter www.blueyonder.com. www.blueyonder.com. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und wir melden uns heute zurück mit unserem populären, beliebten Format der Startup-Sprechstunde. Für alle die, die nicht wissen, was die Startup-Sprechstunde ist. Die Startup-Sprechstunde, da laden wir uns ein interessantes, neues, junges Startup aus dem Bereich Logistik und Supply Chain zu uns ein. Idealerweise die Gründer oder ein Gründer oder eine Gründerin, die uns die Idee, die Innovation pitcht. Und dann diskutieren wir in der Runde, in unserem Panel. Und dann geben wir dem Gründer oder der Gründerin auch noch die Chance, Fragen an uns, das Panel zu stellen. Wie gehen wir eigentlich bei der Sache vor, bei der Auswahl dieser Startups? Uns ist immer wichtig, dass wir Startups erwischen, die so eben ein bisschen frisch und neu und noch nicht so ganz bekannt sind, die noch nicht auf jeder Bühne unterwegs sind, die noch ein bisschen unterm Radar fliegen. Und wir sind der Meinung, dass Neo Intralogistics genau auf dieses Schema passt. Und wir haben heute Michael Drodowski, einen der Gründer von Neo Intralogistics, bei uns zu Gast. Hallo Michael, schön, dass du dabei bist.
Hi Boris, hi Friends. Schön, dass ich bei euch sein kann. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, mit euch heute über Neo Intralogistics zu sprechen.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf das, was wir heute hören. Vielen Dank schon mal dafür, dass du in der Sommerzeit, in der Ferienzeit bereit bist, hier bei uns teilzunehmen. War gar nicht selbstverständlich. Du bist auch gerade im Urlaub, hast es trotzdem geschafft. Vielen Dank dafür. Das ist das Leben eines Startup-Gründers, der sogar im Urlaub nochmal bei einer Startup-Sprechstunde teilnimmt. Hut ab.
Sehr gerne.
Und unser Panel heute in etwas veränderter Version, aber auch vertraute Gesichter dabei. Denn erstens haben wir dabei Erik Wirsing von DB Schenker, zuständig für Global Innovations bei DB Schenker. Hallo Erik. Willkommen an Bord. Schön, dass du wieder dabei bist.
Moin Boris. Immer schön, hier zu sein. Hi zusammen.
Sehr schön. Und ein neues Gesicht, zumindest in diesem Panel, Martin Schwemmer, ehemaliger Geschäftsführer der Bundesvereinigung Logistik und Startup-Experte, hat viel im Bereich Startup und Gründungen gemacht in seiner Vergangenheit und hat jetzt den Ruf angenommen als Professor an der Hochschule. Das geht im Oktober los, Martin.
Richtig.
Aufgeregt.
In zweierlei Hinsicht. Einmal über diese Session hier heute, aber auch was meine eigene Zukunft dann betrifft. Dankeschön für die Einladung morgen in die Runde.
Sehr gerne. Wird höchste Zeit, dass du mal mit im Panel dabei bist. Toll, dass du es geschafft hast. Und natürlich dabei heute auch Knut Alicke, Partner bei McKinsey. Knut, schön, dass du dabei bist.
Moin, moin in die Runde. Freue mich auf die Diskussion.
So, und Knut ist, glaube ich, soweit ich das verstehe, der Einzige in dieser Runde, der schon mit Neo Intralogistics bekannt ist und vertraut ist. Also Disclaimer, Knut ist Business Angel und berät Neo Intralogistics in einigen Dingen, ist also sehr, sehr vertraut. Das heißt also drei Dinge. Erstens glaubt Knut vermutlich an die Idee und an die Innovation von Neo Intralogistics. Er kennt sich sehr, sehr gut aus. Aber Knut, wir erwarten von dir auch, dass du heute besonders harte und schwierige Fragen an Michael stellst. Abgemacht?
Natürlich werde ich das machen.
Gib mir keine Softballs, also du musst heute besonders dich weit aus dem Fenster lehnen. Sehr schön. Ja. Klasse. Michael, dann leg los. Beschreib uns gerne, was es mit Neo Intralogistics auf sich hat. Ihr seid im Bereich Lagerlogistik tätig, ihr seid angetreten, die Lagerlogistik zu revolutionieren, nämlich indem ihr Fachbodenanlagen automatisiert. Klingt sehr, sehr technisch, aber klingt sehr, sehr spannend. Ein super, super spannendes Feld und unser erster Intralogistics-Gast hier sozusagen bei uns in der Felgendreher Fire & Friends Startup-Sprechstunde. Leg mal los, Michael.
Ja, sehr, sehr gerne. Also deine erste Frage, was tun wir, was machen wir? Auf einer sehr hohen Flugebene extrem einfach zu beantworten. Wir bringen Automatisierung in Fachbodenanlagen, sowohl neue Fachbodenanlagen als auch in bestehende Fachbodenanlagen und verwandeln diese in Ware zu Mitarbeitersysteme. Das heißt, wir bringen Robotics in die Fachbodenanlage und schaffen dadurch eine Kombination von den Vorteilen, die Fachbodenanlagen mit sich bringen und den Vorteilen, die sonstige automatisierte Systeme, Shuttle-Systeme, Autostore-Systeme mit sich bringen, kombinieren die Vorteile, schauen, dass sich die Nachteile gegenseitig aufheben und schaffen es dadurch, Fachbodenanlagen auf ein Automatisierungsniveau zu bringen, was wir sonst eigentlich nur mit einem Neubau erreichen können. Vielleicht ein paar Worte zu meiner Heritage. Ich war 10 Jahre lang in der Logistikplanung gewesen, habe unterschiedlichste automatisierte Systeme geplant, habe ein paar Shuttle-Systeme gebaut, verschiedene Autostore-Projekte überprüft. Und neben der Freude und dem Spaß, dass das Projekt immer mit sich gebracht hat, blieb immer der fahle Beigeschmack, dass man eben doch nicht alles sinnvoll automatisieren kann, dass man sich eine tolle, große, automatisierte Anlage in die Halle stellt und dennoch 30%, 40%, 50% der Picks danach manuell in der Fachbodenanlage verbleiben und man dann eben die Probleme hat, die die Fachbodenkommissionierung heute mit sich bringt. Man hat hohe Personalkosten, man hat Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden, man hat eben die langen Prozesse, die für die Einlagerung, die Auslagerung anfallen und dementsprechend einfach Schwierigkeiten, die Fachbodenanlage so zu nutzen, wie sie eigentlich genutzt werden soll. Auf der anderen Seite aber eben die vielen Vorteile, die eine Fachbodenanlage mit sich bringt. Häufig ist sie da, wenn sie nicht da ist, ist sie mit niedrigen Investitionskosten verbunden. Man hat eine extrem hohe Flexibilität, das heißt, ich kann heute einfach doppelt so viele Leute reinschicken wie gestern und habe dementsprechend den doppelten Output. Und das sind eben die Gründe, weswegen Fachbodenanlagen nach wie vor vollkommen zu Recht weiter genutzt werden, wenn sie da sind. Aber auf der anderen Seite auch neu errichtet werden, in neuen Logistikzentren errichtet werden, obwohl nebendran ein Shuttle errichtet wird, in Kombination mit einem Autostore-System arbeiten, um einfach die großen automatisierten Systeme nicht so auslegen zu müssen, dass sie auch im Peak-Tag in ihrer Dynamik ausreichen, da sie in der Konstellation bei den meisten Anwendern einfach nicht amortisierbar wären, da die Investitionssummen doch sehr, sehr hoch sind, wenn man den absoluten Peak-Tag damit abdecken möchte. Und das war im Endeffekt der Punkt, in dem wir losgelaufen sind. Markus, mein Mitgründer und ich, extrem vielen Fachbodenanlagen gemacht, extrem viel automatisiert und im Endeffekt immer noch eine Fachbodenanlage gestanden, die weiter betrieben wurde. Und da sagt man dann irgendwann, Mensch, Jahr 2022, wir müssen doch irgendeinen Weg finden, die bestehende Infrastruktur, das sind ja in der Regel tolle Anlagen, die da in den Hallen drin stehen. Wir müssen einen Weg finden, genau diese Infrastruktur weiter zu nutzen, aber eben nicht Menschen kilometerlang jeden Tag durch die Gänge laufen zu lassen, sondern mit Robotics in die Anlagen reinzugehen, dass Behälter bewegen, die aufwendigen und zeitintensiven Prozesse an Roboter zu übergeben und hinten ran eine Ware zur Mitarbeiterstation zu stellen und dort mit den Operatoren zu vernünftigen Kennzahlen, zu vernünftigen Preisen die Artikel zu entnehmen und auch wieder einzulagern. Und das ist im Endeffekt auf einer hohen Flugebene genau das, was wir tun. Wir bringen Robotics in Fachbodenanlagen und verwandeln Fachbodenanlagen auf diesem Weg in moderne State-of-the-Art-Ware zum Mitarbeitersystem. Klingt erstmal relativ trivial, bringt unseren Kunden aber unterschiedlichste Vorteile, die sich so auf den ersten Blick gar nicht unbedingt erschließen, weil manche Sachen irgendwie ein bisschen in den Prozessen versteckt sind. Das erste ist, glaube ich, das Offensichtlichste. Wir reduzieren die Prozesskosten unserer Kunden. Also wir kommissionieren nicht mehr mit einer 70er, 80er, vielleicht auch 100er Kennzahl in den Fachböden, wie es in der manuellen Fachbodenabwicklung der Fall ist. Wir heben das auf eine 350. Das heißt, wir haben ein sehr schnelles Ware-zu-Mitarbeiter-System, wo die Operator sehr, sehr schnell die Artikel entnehmen können. Das ist, glaube ich, das, was die Zuhörer erwarten, was offensichtlich ist, wenn man auf ein Ware-zu-Mitarbeiter-System umschwenkt. Ein bisschen versteckter schon ist die Lagerdichte. Wir schaffen es bei unseren Kunden, die Lagerdichte ungefähr zu verdoppeln, dadurch, dass wir eben konstant in die Behälter wieder zulagern. Das klassische Fachbodenthema, ich stelle heute einen Karton auf den Fachbodenplatz und warte, bis der leer kommissioniert wird und habe dementsprechend auf dem Compartment einen abnehmenden Füllgrad. Das eliminieren wir, indem wir an der Ware zur Mitarbeiterstation direkt nach der Entnahme wieder zulagern. Und mit den Robotern natürlich dann eben auch in der Lage sind, die gesamte Höhe des Fachbodens zu nutzen und dementsprechend auch mehr Behälter in die Fachbodenanlage unterkriegen, als das der Fall ist in der manuellen Bewirtschaftung. Verbunden mit den Prozesszeiten nehmen wir den Headcount deutlich runter. Das ist, glaube ich, für jeden, der Mitarbeiter sucht, der regelmäßig Mitarbeiter einstellen muss zur Kommissionierung in Fachbodenanlagen, ein extrem wertvoller Punkt. Wir brauchen dadurch, dass wir schneller sind, einfach für die gleiche Leistung weniger Mitarbeiter. Und der, glaube ich, spannendste Punkt, aber der ein bisschen versteckte Punkt, wir bringen eine extreme Flexibilität mit. Normalerweise haben wir das Problem, wenn ich mir eine Automatisierung anschaffe, wenn ich viel Geld in die Hand nehme, um eben ein Shutter-System oder ein Autostore in mein Warehouse zu bringen, dann habe ich eben immer das Thema, auf welche Größe lege ich das aus? Ich habe mit dem Marketing meine Diskussion, ich habe den Forecast, ich muss mich entscheiden, wie viel dynamische Kapazität möchte ich für das Jahr 2033, 2034 installieren, um eben das System 10 Jahre nutzen zu können. Was dann eben dazu führt, dass ich das System entweder sehr schlecht ausgelastet habe die nächsten Jahre oder aber ich ein System habe, das jetzt von der Größe gut passt, aber eine zukünftige gesteigerte Dynamik nur sehr schwer abgebildet werden kann und dementsprechend da relativ wenig Flexibilität vorhanden ist. Dadurch, dass wir mit bestehenden Fachbodenanlagen arbeiten oder auch in neuen Fachbodenanlagen mit Robotern arbeiten, die komplett kollaborativ sind, haben wir die Möglichkeit, immer parallel mit Menschen mitzuarbeiten. Das heißt, das, was heute in den meisten Warehäusern Usus ist, an den wirklich harten Tagen, an den Montagen nach Black Friday, im Peak-Geschäft vor Weihnachten und so weiter, mit Mitarbeitern aus der Retourenabteilung, aus dem Eingang und so weiter, mehr zu kommissionieren. Diese Option behalten wir, obwohl wir ein hochautomatisiertes System haben. Das heißt, wir können dann eben sagen, 80% der Gänge bewirtschaften wir weiter mit den Robots und 20% der Picks entsteht in Gängen, wo wir eben mit Mitarbeitern zusteuern können und dementsprechend die Leistung des Systems erhöhen können. Das ist quasi der operative Teil. Was verändern wir in der Fachbodennutzung? Sehr, sehr spannender Punkt, wenn wir die Investitionsseite anschauen, liegt darin, dass wir das gesamte Pay-per-Pick-Modell anbieten. Das heißt, wir bieten unseren Kunden eine Lösung an, die erstmal komplett investitionsfrei ist oder weitestgehend investitionsfrei ist. Wir brauchen 10, 15 IT-Tage, um uns an das Warehouse-Management-System unserer Kunden anzudocken. Und ab da fangen wir an zu produzieren. Das heißt, wir haben eine sehr modulare Lösung. Wir bringen die Ware zur Mitarbeiterstation schon sehr weit vorgefertigt zum Kunden mit, stellen die in der Halle auf, gehen einmal mit den Robotern durch die Gänge, mappen den Bereich, in dem wir arbeiten sollen, und sind dann 2 Wochen, 3 Wochen, nachdem wir das erste Mal die Halle betreten haben, so weit, dass wir schon produzieren können und so weit, dass wir ab dem Tag unseren Kunden die Prozesskosten reduzieren. Das heißt, wir haben kein klassisches Amortisationsprojekt, wo die ersten 4, 5, 6 Jahre in die Amortisation der Hardware fließt. Wir bringen die Technik mit und haben wirklich sehr, sehr schnell die Möglichkeit, die Prozesskosten und die Produktionskosten unserer Kunden zu reduzieren.
Spannend. Erste Frage schon von Erik.
Ich habe 1000 Fragen, aber ich habe mein Zettel reicht gar nicht mehr jetzt hier. Aber eine Frage, weil wir natürlich jetzt kein Bild haben vor Augen. Deswegen wäre mal eine Grobfrage auch, was bringt ihr eigentlich genau mit? Bringt ihr das Regal mit? Bringt ihr den Roboter mit? Bringt ihr die Software mit? Bringt ihr alles mit? Und wie muss ich mir den Roboter vorstellen? Weil, sag mal, so ein Fachbodenthema ist ja eher so ein Kleinteile-Lager-Thema. Und das ist natürlich die Frage, was ist klein? Das heißt, was hat euer Roboter für Restriktionen? Also fangen wir vielleicht damit einfach mal an. Wie sieht denn der Roboter eigentlich aus? Ist der dann von euch? Ist der zugekauft? Was ist der Part Neo Intralogistics? Und ich würde gerne auch nochmal auf dem Wort Neo rumreiten. Was ist eigentlich das Neue bei euch?
Vielen Dank für die Frage. Das Neue bei uns ist, wir automatisieren Fachbodenanlagen. Das ist, glaube ich, der extrem spannende Punkt. Automatisierung sieht bislang ja wirklich so aus. Ich baue mir irgendein geschlossenes System in die Anlage rein oder viel komplizierter, wenn ich einen Bestandsstandort habe, habe ich in der Regel ja einen Wareneingang, einen Warenausgang. Dazwischen drin ist die große Fachbodenanlage, die ich bislang manuell betrieben habe. Dann muss ich irgendeinen Weg finden, die Fachbodenanlage rauszureißen, parallel dennoch irgendwie im Betrieb zu bleiben und dann auf der gewonnenen Fläche durch den Rückbau der Fachbodenanlage mein neues automatisiertes System in Betrieb zu nehmen. Neu bei uns ist wirklich, dass wir in bestehende Anlagen reingehen können, dass wir nachrüsten können und dass wir das auch komplett perfekt skalieren können. Wir kommen mit einer Ware zur Mitarbeiterstation, das ist quasi unser Startpunkt, mit dem wir anfangen. Den haben wir in 2, 3 Wochen live, fangen damit an zu produzieren und haben dann die Möglichkeit, stetig neue Ware zur Mitarbeiterstation dazuzuschalten und dementsprechend den Impact immer weiter zu vergrößern. Was bringen wir dafür mit? Im Endeffekt alles außer die Fachbodenanlage. Das heißt, wir unterstellen, dass die Fachbodenanlage da ist. Den Rest bringen wir komplett mit. Wir bringen die Behälter mit, die optimiert sind für die Roboter, die wir einsetzen. Wir bringen die mobilen Roboter mit, die wir einsetzen. Wir haben noch zwei kleine stationäre Roboter in jeder Station, die die Feinsequenzierung der Behälter übernehmen. Die bringen wir mit. Wir bringen die Ware zur Mitarbeiterstation mit. Und wir bringen unterm Strich die Software mit. Das heißt, wir sind zum Glück, sage ich an der Stelle immer, kein Robotikhersteller. Wir sind Softwareanbieter. Wir schauen, welcher Roboter ist am besten geeignet, um die Tätigkeit durchzuführen. Und haben da mit einem Magazino-Roboter einen sehr, sehr coolen Roboter gefunden, der leicht genug ist, um auch in einer mehrgeschossigen Fachbodenanlage zu arbeiten und der flexibel genug ist, wirklich in jedem Bereich eingesetzt zu werden, wo wir mit unseren Kunden zusammen die Intralogistik revolutionieren wollen.
Okay, aber nochmal eingehen auf diese Frage, was neu ist. An den Hardware-Komponenten, die du gerade beschrieben hast, ist da irgendwas neu oder ist es im Prinzip so, dass ihr genau sozusagen die verschiedenen Hardware-Komponenten zusammengenommen habt, die dann für euer System passen, oder habt ihr auch irgendetwas selber entwickelt an diesen Hardware-Komponenten?
Wir modifizieren bestehende Hardware-Komponenten so, dass wir sie perfekt einsetzen können. Und wir haben uns einen Puffer gebaut, oder wir bauen unseren Kunden einen Puffer, den wir mitbringen, den wir nutzen, um die mobilen Roboter, eins der teuersten Elemente, das wir einsetzen, und den Operator, das andere teure Element auf der Produktionsseite, perfekt synchronisieren können. Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir mit den mobilen Robotern Behälter immer dann anbieten, wenn der Operator den nächsten Behälter zur Kommissionierung benötigt. Wir haben durch den zwischengeschalteten Puffer die Möglichkeit, da mobile Robotics-Arbeitsleistungen zwischenzupuffern und dann eben die vor einer halben Stunde, vor einer Stunde angedienten Behälter in einer perfekten Sequenz immer und ohne Wartezeit an den Ware zum Mitarbeiterarbeitsplatz anzudienen. Mhm.
Du hast eben erwähnt, ihr habt Dinge angepasst, besonders für diese Anwendung. Gib mal ein Beispiel von der Anpassung, die ihr vorgenommen habt.
Die Greifereinheit des mobilen Roboters beispielsweise ist ausgelegt für die Behälter, die wir verwenden, sodass wir eben mit einer extrem hohen Zuverlässigkeit, mit einer extrem geringeren Fehlerquote und mit einer sehr, sehr kurzen Prozesszeit die Behälter aus den Regalen entnehmen können und eben in den Puffer bringen können, der dann im Endeffekt die Ware zur Mitarbeiterstation versorgt.
Knut? Was mir immer auffällt in solchen automatisierten Systemen ist, da hat man irgendwie so seinen Lagerbereich, das kann jetzt ein Shuttle sein oder was auch immer, der Kommissionierer wird versorgt und dann ist zwischendrin immer nochmal so ein zwischengeschalteter Sortierer. Ne? Also man hat so das Gefühl, dass dann irgendwie Technik und Technik und Technik, damit es dann endlich in der richtigen Reihenfolge kommt. Wie macht ihr das? Ich habe jetzt verstanden, ihr sortiert über den Puffer. Ist da dann nochmal ein Sortierer dazwischen geschaltet bis zum Kommissionierer, oder?
Das ist, glaube ich, eine große Stärke, die das System hat. Das heißt, wir haben nicht dieses klassische, ich habe ein automatisiertes System. Das funktioniert unter perfekten Rahmenbedingungen auch sehr gut. Das kann sehr viele Behälter pro Stunde andienen, wenn ich eben einen sehr großen Batch in das System übergebe. Dadurch, dass wir den Puffer zwischengeschaltet haben, haben wir da ein Batching nochmal auf unserer Seite. Das heißt, wir kriegen von unserem Kunden eine Information, folgende Artikel werden benötigt über die nächsten Stunden und wir werfen die dann erstmal alle in unseren Puffer rein, der im Endeffekt ähnlich fungiert wie eine Vorzone in einem Shuttle, eine Vorzone in einem Autostore-System, aber eben sehr viel größer ist. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, in dem Puffer ungefähr 1000 Behälter zu puffern und haben dann, und das unterscheidet uns wirklich von allen bestehenden Automatisierungssystemen, die Möglichkeit, aus diesen 1000 Behälter, 1200 Behälter, die wir im Puffer haben, in einer perfekten Sequenz Behälter anzudienen, ohne dass es Dynamik kostet. Jeder, der schon mal versucht hat, mit einem Shuttle in einer perfekten Sequenz sich Behälter andienen zu lassen, wird merken, wie die dynamische Kapazität nach unten komplett wegbricht. Wir haben die Möglichkeit, in der gleichen Geschwindigkeit die gleiche Anzahl Behälter an den Ware zur Mitarbeiterstation anzudienen, aber unabhängig davon, in welcher Sequenz sie angefragt werden. Das heißt, wir können hier wirklich auf Kundenebene sortiert Behälter andienen, was eben dazu führt, dass wir nicht nur in der Kommissionierung schneller werden, sondern auch die Option haben, den danach gelagerten Sortierprozess komplett zu eliminieren.
Martin?
Ja, danke schön für die Herleitung. Ich finde, dass du es extrem plausibel auch mit deiner eigenen Historie verknüpft hast, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Ich habe noch mal eine Frage, um den Ramp-up ein bisschen besser zu verstehen. Also wir haben eine Anlage, die hat x Regale, x Quadratmeter. Und dann muss da irgendwie ein Bereich abgesperrt werden, dass ihr da starten könnt? Oder wollt ihr alles ab einem gewissen Zeitpunkt regeln? Oder wie sieht da genau der Hochlauf aus? Bis wo agiert ihr zu Anfang und wie geht es dann weiter, bis ein Lager der Größe X komplett erschlossen ist mit eurem System?
Am liebsten übernehmen wir perspektivisch natürlich alles. Was mir aber als Projektplaner und in unterschiedlichsten Automatisierungsprojekten wirklich sehr wichtig gewesen ist, wir versuchen, den Big Bang zu umgehen. Das ist immer das Unangenehmste. Dann hat man irgendwie 2-3 Monate schwitzige Hände, wenn man in ein Lager geht und nicht weiß, was heute funktioniert und wie die Inbetriebnahme funktionieren soll. Wenn ich ein großes monolithisches System in Betrieb nehme, von dem ich dann auch komplett abhängig bin. Wir haben die Möglichkeit, eben stufenweise in ein Lager reinzuwachsen. Das heißt, unsere Wachstumsschritte sind Ware zur Mitarbeiterstation, die mit dem Puffer, der dazu geschaltet ist, ungefähr 25 bis 30 Quadratmeter groß ist. Das brauchen wir im Platz, das sind wir sehr flexibel, das können wir überall in jede freie Ecke ranknallen. Die mobilen Roboter fahren dann eben genau an die Stelle hin, wo wir die Ware zur Mitarbeiterstation aufgerichtet haben. Und der Ramp-Up sieht im Endeffekt so aus: Upfront haben wir eben diese 10 bis 15 IT-Tage, um die Systeme miteinander zu verknüpfen. Das war uns wichtig gewesen, da wirklich keinen BMS-Wechsel zu erfordern oder irgendeine komplexe Integration zu haben, sondern wirklich ein sehr, sehr einfaches Anpassen der APIs aneinander. Dann gehen wir parallel einmal mit den Robotern durch den Bereich durch, der bedient werden soll, mappen den Bereich und so wie wir mit der Kartierung abgeschlossen sind und die Ware mit zur Mitarbeiterstation aufgebaut haben, können wir anfangen zu arbeiten, fangen der ersten Regalreihe an, stellen da unsere Behälter rein und fangen dann mit den Wareneingängen an. Lassen von den mobilen Robotern die Behälter andienen, befüllen die dann anfangs noch leeren Behälter, lagern die später durch die mobilen Roboter wieder zurück in die Regalanlage. Und so wie wir eine gewisse Anzahl an Artikeln im System haben, fängt unser System eben die ersten Kundenorders auf. Und ab da dienen wir die Behälter an, ab da sind wir produktiv und ab da hat der Kunde eben den Vorteil, deutlich günstiger, deutlich schneller zu produzieren. Und wir fangen eben genau an dem Punkt an, unsere Rechnung zu stellen. Denn wir rechnen die angedienten Behälter ab, wir rechnen die Picks ab, die aus unserem System herauskommen.
Und das heißt, also das System agiert ja mit den Menschen zusammen, aber nicht im gleichen Flur, sondern da gibt es eine Übergabestelle. Oder kann der Mensch im gleichen Flur oder Gang unterwegs sein wie das System?
Der Mensch kann im gleichen Gang unterwegs sein wie das System, aber nicht gleichzeitig wie das System. Dadurch, dass wir die Software besitzen, dadurch, dass wir die Software eben genauso konzipiert haben, dass wir hier parallel mit Menschen und Robotern arbeiten können, haben wir die Möglichkeit, für jeden Kommissionierlauf zu entscheiden, soll das ein Kommissionierlauf sein, wo der Roboter den Behälter holt, oder möchte ich jetzt, um die Dynamik zu erhöhen, mit dem Mensch in dem Gang kommissionieren und Artikel aus den Behältern heraus entnehmen? Und so können wir eben sehr genau steuern. Gang 2 ist geblockt von 17.30 Uhr bis 17.32 Uhr für den Roboterlauf. Wir vergeben keinen manuellen Lauf in den Gang, solange der Roboter da drin ist. Und so wie der Roboter eben diesen Fence verlassen hat, diesen Geofence verlassen hat, ist der Gang wieder frei und könnte rein theoretisch für einen manuellen Kommissionierlauf freigegeben
werden. Okay, noch eine kurze Nachfrage, Erik. Ich sehe, du bist schon in den Startlöchern, aber lassen wir die nur wieder noch stellen. Das heißt, ich brauche keine parallele Lagerhaltung für die Zeit des Ramp-Ups, wenn ich das richtig verstanden habe, in einer idealen Welt. Wir reden vom Brownfield. Dass ich quasi, das System wird irgendwie lernt, in dem Gang zu agieren, dann macht es erstmal noch der Mensch und dann sagen wir, okay, jetzt stellen wir um, Zeitpunkt XY und dann läuft das System.
Absolut. Wir pflanschen uns in das bestehende WMS des Kunden hin, um eben eine WMS-Integration und Migration zu verhindern und haben ab dem Moment, wo wir Ware übernehmen, eben eine doppelte Bestandsführung in Anführungszeichen. Das heißt, aus Kundensicht heraus buchen wir alle Artikel, die bei uns im System sind, auf einen Dummy-Lagerplatz, den er in seinem WMS weiterführen kann, wo er absolut keine Integrationsaufwände hat, wo auch mit dem ERP-System alles komplett normal weiterläuft, und haben bei uns auf unserer Seite dann eben die Buchung, die genau auf die Behälter-ID geht, und wissen dann immer, welcher Behälter ist in welchem Lagerplatz und welchen Lagerplatz möchte ich bei einer späteren Rücklagerung für den Behälter haben, um eben auch das Lager stetig reorganisieren zu können.
Erik? Die eine Frage hatte ich auch, die Martin gerade schon gestellt hat, zum Thema, kann der Mensch und Maschine im gleichen Gang praktisch parallel unterwegs sein? Das hast du jetzt gerade gesagt, nein, ist auch ein Sicherheitsthema, dass das entsprechend dann Restriktionen gibt, total nachvollziehbar. Ich möchte noch ein bisschen so auf die Restriktion der Technik hin. Also das ist ja, der Magazinroboter ist ja für mich immer so eine selbstfahrende, wie so eine Telefonzelle, also von der Größe her, die praktisch dann da durchfährt. Die Frage ist, also ich habe Magazino abgespeichert, die können gut Schuhkartons, also praktisch quadratisch praktisch gut, immer genormt und gleich. Das löst ihr jetzt ein bisschen über eure Behältnisse, die ihr entsprechend aufnehmt. Da würde ich mich ein bisschen interessieren, einerseits, wie hoch schafft der Roboter, also wie viel Fachböden ist so das Maximum, was ich erreiche, und was ist das, die Restriktion von euren Behältnissen? Weil umso größer, platt gesagt, umso besser, weil dann passt natürlich mehr da rein. Um natürlich dann auch die Nachtragsfrage, für wen ist das eigentlich die ideale Lösung? Hab jetzt verstanden, du musst einen Fachboden schon mitbringen, also musst du schon irgendwie Kleinteile haben, aber auch Kleinteil gibt es ja von bis. Deswegen, wo sind so die Restriktionen eurer Robotik? Weil du sagtest ja auch, ihr habt den Magazino-Roboter genommen, aber den entsprechend dann auch verändert. Und die Frage, wie flexibel seid ihr da oder habt ihr euren einen Behältnis, den ihr dann entsprechend nutzt?
Wir haben sehr, sehr spannende Anmerkung, die, glaube ich, einen eigenen Diskussionsstrang aufmacht. Du sagtest eben, Behälter gilt, je größer, desto besser. Mhm. Da würde ich in Ring werfen, dass das eigentlich nicht mehr gültig ist. Also je größer, desto besser war lange in der Intralogistik ja Standard gewesen, was Kommissionierbehälterauslegung betroffen hat. Würde ich inzwischen sehr, sehr hart widersprechen, ne? Sondern würde sagen, so klein wie möglich, so groß wie nötig. Wir arbeiten mit einem Standardbehälter, mit dem wir den Magazino noch deutlich zuverlässiger arbeiten lassen können. Du meintest eben, man kennt Magazino von Schuhkartons, das können sie sehr gut, weil quadratisch praktisch gut. Wir kommen deutlich besser mit dem Magazino zurecht, mit unseren Normbehältern, die wir einsetzen, als das Magazino selbst mit ihren Schuhkartons zurechtkommt, da im Endeffekt doch jeder Schuhkarton anders ist. Die Oberfläche ist anders beschaffen, es gibt unterschiedliche Saugfähigkeiten der Kartonage. Wir arbeiten immer mit einem Kunststoffbehälter, der immer genau gleich groß ist, der immer genau gleich zu saugen ist, der sehr gut zu manipulieren ist und dementsprechend schaffen wir es, die Fehlerquoten deutlich runterzukriegen, die Prozesszeiten noch mal ein bisschen nach oben zu kriegen und haben uns entschieden, mit einem Behälter zu arbeiten, der eine Innenabmessung von ungefähr 40 mal 25 Zentimeter hat. In der Höhe sind wir bereit, unterschiedliche Höhen abzubilden. Mit der Grundfläche wollen wir eigentlich erstmal nichts verändern. Das klingt erstmal nach einer relativ starken Einschränkung und Eingrenzung. Wenn wir uns anschauen, was denn da draußen tatsächlich immer wieder gepickt wird und sehr regelmäßig gepickt wird, stellen wir sehr, sehr häufig fest, dass das eigentlich wirklich eine Behälterabmessung ist, die den klassischen Normbehältern 600, 400, 300 deutlich überlegen ist. Der Regelfall in einem Warehouse ist, wenn wir in einem Ware zum Mitarbeitersystem einen Behälter andienen, dann habe ich in der Regel auch einen Pick, der aus dem Behälter erfolgt. Also ich habe in unterschiedlichsten Systemen selten einen Wert gesehen, der auf über 1,2, vielleicht mal 1,3 Entnahmen pro Behälter kommt. Das heißt, wir bewegen einen Behälter eigentlich immer für eine Entnahme. Und dadurch, dass wir mit dem kleinen Behälter sehr viel mehr Behälter gleichzeitig bewegen können, haben wir eine deutlich höhere Effizienz, was die Behältertransporte betrifft. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, wie die Entnahme der Ware zur Mitarbeiterstation aussieht, profitieren wir auch maßgeblich von der, ich will nicht sagen kleinen Behältergröße, sondern von der optimierten Behältergröße. Dadurch, dass wir dann logischerweise weniger Artikel im Behälter haben, ist die Entnahme aus dem Behälter auch signifikant schneller. Und da sehen wir heute in den verschiedenen Warehäusern, die meisten haben sich irgendwelche Regeln auferlegt. Lager nicht mehr als 15 Artikel in einen Behälter ein. Schau, dass dein Behälter immer unterteilt ist in mindestens 4 Compartments, um eben sicherzustellen, dass die Suchzeit nicht allzu hoch wird. Dadurch, dass wir eben das gar nicht machen müssen, hast du wirklich den Behälter 3 Sekunden, 2,5 Sekunden, je nachdem, wie fit du bist beim Kommissionieren, kürzer vor dir stehen, bis du den Artikel identifiziert hast und hast dadurch wirklich nochmal einen richtigen Boost, was die Entnahmegeschwindigkeit betrifft.
Martin? Ich würde gerne einen kleinen Schwenk machen. Ich weiß aber nicht, ob unsere Intralogistik-Technik-Fragen schon beantwortet sind. Vielleicht kommen ja noch welche, aber trotzdem. Der Markt, verstehe ich, ist allgemein jeder, der eine Fachbodenanlage nutzt. Aber wie würdest du denn eure Zielkunden noch ein bisschen weiter umreißen? Um welche Branchen geht's und wer ist da euch der Liebste oder der am allerbesten passt und wer vielleicht etwas weniger?
Das ist extrem spannend. Wer ist uns am liebsten? Ich glaube, wir haben keine liebsten Kunden, ne? Sondern wir sind in der Lage, jedem zu helfen, der heute manuell kommissioniert, weil er entweder durch eine Login-Situation einfach noch nicht die Möglichkeit hatte zu automatisieren. Also wirklich das klassische Bild. Ich habe mein Warehouse, da ist im Herzen des Warehouse die Fachbodenanlage drin. Würde ich mich heute entscheiden zu automatisieren in der alten Welt, müsste ich die Fachbodenanlage rausreißen, müsste das Lager locker ein Jahr sperren, bis ich dann ein automatisiertes System reingebaut habe und muss irgendwie die Zeit überbrücken, bis ich dann eben das automatisierte System nutzen kann. Das heißt, wir haben viele potenzielle Kunden, die ein Login haben. Obwohl sie gerne automatisieren würden, können sie das de facto nicht. Und auf der anderen Seite haben wir viele Unternehmen, für die sich eine Automatisierung heute nicht lohnt, weil einfach die Kosten pro Platz in den bestehenden Systemen extrem teuer sind. Wenn ich an einen Ersatzteilversender denke oder einen Ersatzteillager denke beispielsweise, das ja qua Definition nur aus C-Teilen besteht oder eigentlich fast aus D-Teilen besteht, da möchte ich mir kein Shuttle ins Warehouse stellen, das pro Behälter 120 Euro kostet, wenn ich genau weiß, ich habe da eine sehr, sehr geringe Ansprache auf jeden einzelnen Behälter übers Jahr hinweg. Und das ist eben die Chance, entweder mit einer bestehenden Fachbodenanlage oder auch mit einer neuen Fachbodenanlage, die pro Platz unendlich viel günstiger ist als ein automatisiertes System, die Lagerfläche zu schaffen und mit der mobilen Robotics dann später zu bespielen. Da es für unsere mobilen Roboter eben im Zweifel bedeutet, die Fahrwege von Pick zu Pick werden ein bisschen länger, aber ich nicht das Thema habe, dass ein Behälter so unendlich teuer ist, dass ich niemals die Möglichkeit habe, das zu amortisieren.
Und unterscheidet ihr dann in Food, Non-Food oder wo ihr in der Kette agiert, in der Beschaffung oder eher in der Distribution? Sind das Kategorien, in denen ihr unterscheidet eure Kunden?
Also im Endeffekt ist es Fulfillment in welcher Dimension auch immer. Das kann das klassische Fashion-E-Commerce-Fulfillment sein, das kann eine Produktionsversorgung sein, wo eben Produktionsteile zusammenkommissioniert werden, um ins Band gebracht zu werden. Das kann ein Ersatzteilmanagement sein von einem Händler, der eben eine sehr, sehr große Bandbreite an Artikeln über eine lange Zeit lagern muss. So wie der Artikel in unseren Behälter reinpasst, haben wir die Möglichkeit, den abzuwickeln und sind da wirklich komplett offen. Also unabhängig davon, ob es Lebensmittel sind oder was auch immer, wenn es in Behälter reinpasst, können wir es automatisieren.
Habt ihr denn schon Lead-Kunden und aus welchem Bereich sind die? Das würde mich jetzt nochmal, ich will dich irgendwie zu einer Aussage kriegen, was ihr eher macht oder was ihr jetzt schon macht und was vielleicht noch kommt.
Ja, Martin, ich habe dasselbe Gefühl. Ne? Ich komme ja aus dem Marketingbereich und denke immer so, jemand, der mir sagt, dass alle Kundengruppen im Prinzip in Frage kommen, das ist ja schon mal verdächtig, weil du musst dich ja irgendwie fokussieren. Aber vielleicht hat Michael da nochmal eine präzise Antwort dafür.
Würde ich leider nicht zufriedenstellen. Wir sind aktuell bei einem Logistikdienstleister in der Halle. Der Logistikdienstleister wickelt seinerseits um die 90 verschiedene Mandanten ab. Und wir haben bei uns im System aktuell Schmuck, Kosmetik, Textilien und Hundefutter. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, dass wir da sehr, sehr breit aufgestellt sind und da keine Restriktionen bestehen.
Okay, jetzt lasse ich mal locker. Dankeschön.
Erik. Ich muss vielleicht so sagen, der Logistiker ist nicht Schenker. Wir sind da noch in der Evaluierung, ja, und auch noch rauszufinden, ob das Ganze wie funktioniert. Die Restriktionen sind für mich immer noch ein spannender Punkt, weil oft ist halt so eine Technik, so eine Robotik auch für den Logistiker oder für den Use Case, den wir haben, oft zu teuer. Deswegen finde ich euren Ansatz mit dem Thema Pay-per-Pick und recht mobil und recht flexibel und praktisch all-in super spannend und interessant, weil das macht das Ganze natürlich kalkulierfähig und kalkulierbarer, als wenn ich mir jetzt eine Anlage da reinkaufe und die muss ich dann 10 Jahre, sagen wir mal, abschreiben, bis die irgendwie eine Wirtschaftlichkeit hat. Wie rechneten ihr mit den Laufzeiten von sowas, dass das praktisch sagt, wenn ich das jetzt nur 2 Monate nutzen möchte, dann ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Da macht da keinen Sinn. Aber sagt, es sollte schon so 1 Jahr lang, 2 Jahre lang betrieben werden. Habe aber auch verstanden von dir, dass ich das Ganze theoretisch auch mobil mitnehmen könnte. Das heißt, selbst wenn ich den Kundenauftrag dort verliere, wenn ich den für einen Kunden habe, euer Beispiel war jetzt gerade Multicustomer, also was nochmal ein anderer Case ist, aber wenn ich es für einen Kunden mache, verliere als Logistiker das Geschäft, würde ich gerne eure Technik entweder zurückgeben oder mitnehmen in ein neues Lager. Also wie flexibel seid ihr da und auch dieses Thema Break-Even, wann würdest du sagen, von der Laufzeit her macht das am meisten Sinn?
Wir sind auf jeden Fall extrem flexibel, wenn wir uns anschauen, was wir mitbringen, was komplex zu transportieren ist. Das ist auf der einen Seite die Robotics, auf der anderen Seite die Ware zur Mitarbeiterstation. Die Ware zur Mitarbeiterstation ist so aufgebaut, dass wir sie im Endeffekt aufbrechen können, packen sie auf eine Palette, packen sie auf einen LKW und fahren sie entweder zurück zu uns oder an den nächsten Kundenstandort oder in ein anderes Warehouse von euch. Die Roboter eigentlich noch viel zu verschiffen. Die müssen wir nicht mal vom Boden lösen. Die fahren wir in einen Truck rein und sind dann innerhalb von wenigen Stunden beim nächsten Warehouse angekommen, haben da dann eben wieder die kurze Vorlaufzeit, nehmen die Karte auf und können auch da dann nach wenigen Tagen anfangen zu arbeiten. Und das ist im Endeffekt auch der Punkt, weil wir uns zum Kunden aufschlagen wollen. Mit der ersten Station werden wir nie über Vertragslaufzeiten sprechen, über Pickmengen sprechen. Das ist etwas, was wir zuvor evaluieren, wo wir ein gemeinsames Bild entwickeln. Passt das von den Bedarfsmengen und wie sieht es im Endeffekt aus? Wie viele Stationen werden benötigt? Die erste Anlage bauen wir bei euch innerhalb von 2 bis 3 Wochen auf und zuversichtlich genug, dass wir euch damit überzeugen werden, dass die Anlage dann dort auch stehen bleiben wird. Das ist eben kein Grund, nach 2, 3 Monaten drüber zu sprechen, die Anlage zurückzubauen. Und im mittelfristigen, langfristigen Geschäft ist es, glaube ich, eine beidseitige Abhängigkeit, die da entsteht. Im Endeffekt ist es wie die Planung Arbeitnehmerüberlassungskräften, die bei euch ja gerade im Kontraktlogistikgeschäft Usus ist, dass man sich quartalsweise, halbjährlich eine AÜ-Dienstleistung zusammensetzt, das nächste Quartal plant und dann eben bespricht, wie Mitarbeiterstunden oder in unserem Case eben mit wie vielen Picks wir im nächsten Quartal, im nächsten halben Jahr rechnen sollen und dementsprechend können wir die Anlage dann auslegen. Und das ist, glaube ich, ein extrem spannender Punkt, die Flexibilität, die wir haben. Wir sprechen gerade mit potenziellen neuen Kunden um die Unterstützung des Weihnachtsgeschäftes, wo es wirklich darum geht, im September mit den Prozess zu unterstützen, die Einlagerung für das anstehende Weihnachtsgeschäft zu unterstützen und dann im Januar, Februar auszufacen und dann auch im Februar die Robotics dort nicht mehr zu benötigen bis zum nächsten September, wo wir dann eben die Möglichkeit haben, die Roboter zum nächsten Kunden zu bringen, dort einzusetzen und dementsprechend sicherzustellen, dass die Auslastung immer geht.
Spannend. Cool. Das Thema Service-Garantie ist da auch dann praktisch mit dabei. Das heißt, wenn die Roboter, die Software irgendein Thema hat, dann kommt ihr auch vor Ort und würde das Ganze dann entsprechend klären. Da wird für mich dann auch die Nachtragsfrage, wo bietet ihr das dann im ersten Schritt an? Ist euer Fokus, I don't know, Bayern, Deutschland, Europa, die Welt? Wo wollt ihr und könnt ihr überhaupt tätig sein?
Absolut, auch das ist wieder, wo wir im gleichen Boot sitzen. Wenn wir irgendein Hardware-Thema haben, wenn wir ein Software-Thema haben, wenn die Anlage nicht läuft, dann bist du als Kunde natürlich vollkommen zu Recht unzufrieden. Aber wir haben auch einen großen Drang, das wieder ins Laufen zu bringen, da unser Umsatz eben, wenn das System läuft, bei null, das nicht zu unserer Amortisation beiträgt. Das heißt, wir sind extrem erpicht darauf, dass es einen sehr hohen Verfügbarkeitsgrad hat und auf der anderen Seite wir eben auch sicherstellen, dass unsere Kunden optimal mit dem System arbeiten. Das heißt, wir sind da auch immer ein bisschen in der Logistikberatung mit dabei und geben Hinweise, Mensch, macht doch die mal ein bisschen in die Richtung oder schaut doch, ob ihr im nachfolgenden Prozess nicht das und jenes anpassen könnt, um eben die volle Stärke des Systems nutzen zu können, um eben für uns beide Finger haben, dass es perfekt läuft, dass es rund läuft und wir möglichst viele Picks über das System haben. Natürlich ganz kurz noch, um auf die zweite Frage zu ergänzen, jetzt zu Beginn den Fokus erstmal auf die DACH-Region. Kunden, mit denen wir gerade sprechen, sind hier alle im Umkreis von 6-7 Stunden um Düsseldorf herum, da ist unser Firmensitz. Perspektivisch werden sich unsere Lösung auch in anderen Ländern.
Ich glaube, das Schöne, vielleicht das als Nachsatz ist, was das Schöne praktisch bei euch, da ihr bei Pay-Per-Pick habt, seid ihr natürlich selbst motiviert, das Ding schnell wieder zum Laufen zu bringen.
Ja? Absolut. Das ist meist eine Motivation, wenn Samstag früh die Frühschicht anruft und sagt, wir haben hier ein kleines Issue, könnt ihr mal schauen, dann ist die Motivation nicht ganz so hoch, aber dennoch ist es wichtig zu gucken, dass der Kunde zufrieden, dafür sorgen, dass die Behälter schnell wieder zur Ware, zur Mitarbeiterstation rollen.
Michael, wir haben jetzt so häufig über dieses Pay-Per-Pick-Modell gesprochen. Kannst du uns ein bisschen Einblick geben in die Kosten oder beziehungsweise die Kostenvorteile, die entstehen mit dem Pay-Per-Pick-System vis-à-vis einer traditionellen Lösung mit Mitarbeitern im Lager?
Ja, sehr, sehr gerne. Also im Endeffekt sind Kosten ja hier unterschiedlichst aufzuschlüsseln. Die höchste Kosteneinsparung kann aus der deutlich erhöhten Lagerdichte kommen. Das heißt, ich kann in meinem bestehenden Warehouse deutlich wachsen, ohne einen zweiten Standort anzubinden, ohne irgendwelche Transporte zwischen den Warehouses zu haben, extra Orga-Kosten zu haben, um aus mehreren Standorten einen Kunden zu bedienen. Das sind, glaube ich, die am stärksten ins Gewicht fallen können, die aber auch am schwierigsten zu ermitteln sind, weil das einfach in der Regel nicht verbunden wird mit einem Automatisierungsprozess, dass es da eben so ein grandioses Add-on gibt. Der zweite Punkt, der extrem wertvoll ist und der auch schwer zu quantifizieren ist, ist die Flexibilität, die wir mitbringen. Das heißt, wir haben eben keinen Zaun um das System rum. Wir müssen das System nicht viel zu groß auslegen, was heute in der Regel ja passieren, die Peak-Tage mit abdecken zu können, sondern wir schaffen ein System, das immer in der Lage ist, zur Not auch menschliche Unterstützung genau die Artikel rauszunehmen, die rausgenommen werden müssen. Und der offensichtlichste Punkt, wo Kosten einsparen, ja, wahrgenommen wird, sind die Prozesskosten. Und da gibt es leider keine einfache Antwort. Wir sparen jedem Kunden 12 Cent pro Pick ein. Dazu ist die Welt zu komplex. Dafür sind die Kommissionierstrategien zu unterschiedlich. Wir werden mit jedem Kunden eine signifikante Einsparung der operativen Prozesskosten realisieren können.
Okay, macht Sinn. Knut?
Finally. Meine Frage ging, du hast es jetzt gerade in deiner Antwort auch schon ein bisschen angerissen, ging in die Richtung, es gibt typischerweise so saisonale Schwankungen. Ne? Und jetzt lesen wir immer wieder und in irgendwas as Service, ne? So Robots as a Service und Kommissionieren as a Service und Lagerhaltung as a Service. Ich frage mich dann immer, führt es nicht dazu, dass auch das, was sozusagen dann an Robotern dazu nötig ist, dann sehr lange im Jahr ungenutzt rumsteht? Also wie kriegt ihr das hin? Oder ist es so, dass ihr sozusagen den Peak über Mitarbeiter abdeckt, die dann auch wieder nicht verfügbar sind?
Das ist das sehr Gute, was unsere Lösung mit sich bringt, ist eben dieses Verschieben und das Umziehen können der dynamischen Robotik. Das heißt, ein Arbeitnehmer-Überlassungsdienstleister hätte sicher auch kein Problem, seine Mitarbeiter sehr gut auszulasten, wenn er die eben deutschlandweit, europaweit hinschicken könnte, wo er sie gerade eben haben möchte. Aber der Mensch ist da einfach sehr gut nachvollziehbar, unflexibler, als das Robotics ist. Und dadurch gelingt es uns über verschiedene Kunden hinweg, dadurch aus ein gewisses Leveln der Ausnahme abzubilden. Wenn Kunde A gerade seinen Peak hat, dann können wir dort Roboter einsetzen, die sonst bei Kunde B benötigt würden. Aber definitiv haben wir das Thema, dass wir Richtung Black Friday, wenn wir unsere E-Commerce-Kunden anschauen, da durchaus die Situation haben, dass alle Kunden gleichzeitig den Peak haben oder sehr viele Kunden da in eine Peak-Situation gehen. Und da haben wir eben die Möglichkeit, nicht zu 100% durch eine Automatisierung bei unserem Kunden aufschlagen zu müssen und eben nicht alles durch Robotics abbilden zu müssen, sondern wir haben dann die Möglichkeit zu gucken, dass wir mit Mitarbeitern unterstützen. Und das ist ein extrem spannender Punkt. Wenn wir an ein Shuttle-System denken, wenn wir an ein Autostore-System denken, dann muss das System eigentlich immer so groß bauen, dass es im Peak reicht. Und dennoch hast du die Angst, die große Sorge, dass du Artikel in deinem System drin liegen hast, die du dann im Peak nicht mehr rauskriegst, weil das System einfach eine dynamische Grenze ist, was zu der absurden Situation führt, dass viele Shuttle-Systeme, viele monolithische Systeme im absoluten Peak nur zu 90% ausgelastet sind, weil du dich eben nicht traust, so viele Artikel reinzugeben, aus der Angst heraus, sie unter Umständen nicht mehr rauszukriegen im Peak. Und dadurch, dass wir eben diese Grenze nicht haben, dadurch, dass wir kein geschlossenes System sind, sondern immer noch entweder durch weitere Roboter oder durch Menschen unterstützen können, schaffen wir es wirklich 100% der Leistung abzufragen und haben dadurch einen deutlich besseren Nutzungsgrad der eingesetzten Technik als anderes.
Michael, wenn du jetzt ein bisschen nach vorne schaust, in die Zukunft schaust, wie muss das System in der Zukunft aussehen, damit ihr auch dauerhaft so einen Innovationsvorsprung da genießt? Was müsst ihr jetzt machen, um es wirklich auf den nächsten Level zu bringen, sozusagen, das System?
Also im nächsten Schritt müssen wir, glaube ich, gar nicht auf nächstes Level kommen. Wir haben gerade eine sehr coole Technik, die extrem gut funktioniert. Wir sind jetzt wirklich in einem Niveau angekommen, wo wir skalieren können. Das heißt, wir können jetzt die nächsten Kunden aufschalten, die nächsten Stationen dazunehmen, ohne etwas in der Technik verändern zu müssen. Das heißt, wir haben hier erstmal ein stabiles Setting, mit dem wir wachsen können und haben dann eben die Möglichkeit, über die Jahre hinweg in Ausbaustufen, in verschiedenen Evaluationsstufen uns noch genauer an die Kundenbedürfnisse anzupassen und dann eben auch die Möglichkeit, aus diesem einen Standard, den wir heute haben, unter Umständen rauszugehen und dann vielleicht doch etwas kundenspezifischere Lösungen anzubieten. Was eben die große Stärke ist, dass wir keine Robotics-Hersteller sind. Wir sind nicht verheiratet und verhaftet in unserer Technik, die wir einsetzen, sondern wir sind eine Software-Company, die gesamte Steuerung übernimmt und uns eben auch die Möglichkeit gibt, im Bedarfsfall und bei technischen Veränderungen dann eben die Schritte mitzugehen und sicherzustellen, dass wir immer die beste Technik für das jeweilige Problem einsetzen.
Aber wenn ihr so viele Dinge benutzt, die Off-the-Shelf-Produkte sind sozusagen, no pun intended, ne? Also die Hardware-Komponenten und eure Expertise, euer IP sozusagen, die Software, diese Software-Layer und die Steuerung ist, wie verteidigbar ist das aus deiner Sicht? Kann nicht morgen jemand kommen, der dasselbe macht, dieselben Komponenten zusammenführt und auch eine smarte Software draufsetzt und inspiriert von euch sozusagen dasselbe nachmacht?
Die Hoffnung war sehr, sehr lange gewesen, dass so etwas einfach am Markt entsteht. Also ich habe lange als Logistikplaner auf genau so eine Lösung gewartet, die ich einfach einkaufen kann und mal einsetzen kann. Was leider nie kam. Ich glaube, wir haben eine deutliche Arme, bis man uns nachahmen kann. Wir haben aktuell die beste Arme bei uns gesichert, die wir einsetzen können. Wir können die Roboter exklusiv verwenden. Das heißt, niemand anderes darf uns mit den Robotern nachbauen, die wir aktuell einsetzen. Und das gibt uns durchaus einen sehr großen zeitlichen Vorsprung, da wir eben aktuell den einzigsten am Markt verfügbaren Roboter für die mobile Anwendung gesichert haben, der eben uneingeschränkt fachbodenfähig ist. Also der leicht genug ist, um in einer Mehrgeschossanlage zu arbeiten, kollaborativ arbeiten kann mit Menschen im gleichen Bereich. Da fühlen wir uns sehr gut abgesichert. Sind gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Auf der anderen Seite beruhigen wir uns nicht. Irgendwann wird es Nachahmer geben, irgendwann wird es Unternehmen geben, die das Potenzial entdecken und uns dementsprechend. Der Markt ist so extrem riesengroß. Wir haben aktuell ungefähr 2 Milliarden Picks, die täglich manuell durchgeführt werden. Und da ist noch extrem viel Platz, um den Markt zu bespielen. Und da bin ich extrem gespannt, was sich da in den nächsten Jahren noch tun wird und wie sich der Markt verändern wird, da die Nachfrage nach Automatisierung in den nächsten Jahren, glaube ich, weiter steigen wird. Wenn wir uns anschauen, wie heute am Arbeitsmarkt für operative Logistikmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich schon entwickelt hat. Und wenn wir da noch ein bisschen nach vorne gucken und uns anschauen, wie das denn funktionieren soll, dann ist, glaube ich, die Antwort relativ eindeutig, dass hier wirklich die Lösung der Automatisierung.
Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Knut, noch eine Frage, bevor wir das Zepter an Michael übergeben und den Spieß umdrehen und er uns noch ein paar Fragen stellen kann. Aber erst nochmal Knut, du.
Ja, eine Frage, die vielleicht auch gar nicht mit eurem System zusammenhängt. Also ihr schafft es sozusagen, irgendwie die Wegezeit zu minimieren. Ne? Das ist ein sehr großer Anteil in Fachbodenlagern, das verstehe ich. Und jetzt gibt es irgendwie seit Jahrzehnten Unternehmen, die versuchen sozusagen den letzten Schritt, also diesen Kommissionierschritt, den manuellen Greifschritt zu automatisieren. Und wenn ich mich so umgucke, sehe ich da eigentlich keine richtige Lösung, die wirklich funktioniert. Also es gibt viele, die bei standardisierten Produkten funktionieren, aber so richtig den Kommissionierer ersetzen sehe ich irgendwie noch nicht. Würde mich mal deine Einschätzung interessieren. Ist das was, wo wir in den nächsten 5 Jahren dann auch wirklich was sehen, wo du auch, also bei euch an der Station dann sozusagen, den Teil auch nochmal automatisieren oder ist das einfach zu schwer?
Ich glaube, dass das hängt mal Eriks Aussage von vorhin zusammen. Wie groß ist denn der Behälter optimalerweise? Oder lasst uns mal den Behälter am besten so groß planen, wie es irgendwie möglich ist. Um eine hohe Lagerdichte zu haben, sind viele Behälter in Marit Mitarbeitersystem ja Mischbehälter. Und da entsteht dann die Komplexität. Wenn ich den klassischen Logistikbehälter habe mit einem Volumen von 72 Litern, dann habe ich im Fashion-Bereich da ganz schnell 20, 25 Artikel drin. Und den automatisiert zu picken, ist entweder extrem langsam. Also ich kann ja entweder den Behälter leer räumen lassen und irgendwann habe ich dann den Artikel auf dem Greifer vorne, den ich haben möchte. So könnte ich es erschlagen. Oder es ist eben damit verbunden, nur einen sehr, sehr kleinen Anteil an Artikeln kommissionieren kann. Und auch das ist, glaube ich, etwas, wo der kleine Behälter, der größenoptimierte Behälter, wirklich positiv darauf einzahlt. Dadurch, dass wir im Schnitt, wenn man Fashion-Kunden anschaut, 3,8, 3,9 Artikel lediglich in unserem Behälter drin haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Artikel, den ich gerade benötige, obendrauf liegt. Und dadurch, dass den gesamten Logikbereich verantworten und unser Operating-System eben genau weiß, welcher Artikel wurde zuletzt eingelagert, welcher Artikel liegt dementsprechend höchstwahrscheinlich oben im Behälter, haben wir da eine Möglichkeit, einzelne Ware zur Mitarbeiterstation mit einem Pickroboter auszustatten und dann eben mal zu sagen, die Behälter, von denen ich von ausgehen kann, benötigte Artikel oben aufliegt, den bringe ich zu der automatisierten Pickstation und die Behälter, wo ich davon ausgehen muss, dass der benötigt der Artikel irgendwo unten vergraben liegt, den bringe ich zum Männern. Das wird der Mensch auch in 5 Jahren noch deutlich besser können, in einem Behälter wühlen und den richtigen Artikel.
Sehr gut. Michael, Startup-Sprechstunde, wenn du nicht noch die Möglichkeit hättest, ein paar Fragen an unser Panel loszuwerden. Schieß los. Hast du dir ein paar Fragen im Vorfeld überlegt? Vielleicht haben sie auch ein paar Fragen aus der Diskussion gerade eben ergeben.
Ja, jeder, der irgendwie ein Startup gründet, sich mal damit auseinandersetzt, hat natürlich eben die Frage, wie sieht der Markt aus, was ist die Herausforderung des Marktes und man versucht dann natürlich die Fragestellungen, die einen gerade am stärksten umtreiben, zu beantworten und Probleme zu lösen, die aktuell wirklich extrem offensichtlich sind. Eine Frage in die Runde, wirklich komplett offen. Wo seht ihr denn die Herausforderungen der Intralogistik? Heute haben wir schon drüber gesprochen, Fachkräfte sind schwierig zu bekommen, Lagerplatz ist zunehmend teuer und immer schwerer zu bekommen, zumindest in den A-Standorten. Was seht ihr denn für die nächsten Jahre? Was sind die Entwicklungen, die euch Sorge bereiten, wenn ihr euch in die Lage von einem Logistikdienstleister reinversetzt? Direkt an dich, Erik, was ist das, was dir am meisten Angst macht, wenn du 10 Jahre nach vorne schaust und dir überlegst, wie du dann deine Logistik abhängst?
Also Angst macht mir da, glaube ich, nichts oder wenig. Ich glaube, das sind eher Herausforderungen, Möglichkeiten, die wir praktisch auch angehen können. Also wir haben natürlich ein Riesenthema zum Thema Personal. Das heißt, wo finden wir Menschen, die entsprechend in die Hallen überhaupt noch gehen wollen, in die Terminals da gehen wollen, die das tun können? Und die Menschen, die wir haben, wie bringen wir die möglichst schnell auf ein Level 100, dass sie möglichst produktiv sind? Das heißt, alles, was Support-Tätigkeiten sind von Robotik, ist ein großer Punkt bei uns. Wir glauben aber auch, dass so das Lager der Zukunft wird nicht komplett menschenleer sein. Es wird Lager geben, die das sind, aber es sind überschaubar viele. Wir werden immer noch das Thema rund um Menschen auch haben und wir sehen das auch von Knut von McKinsey, gibt es ja auch eine tolle Studie. Das, glaube ich, Amerika war das, dass in den letzten 10 Jahren sich irgendwie die Menschen am Lager irgendwie verdreifacht haben, trotz aller Automatisierung und Robotik. Das fand ich eine wahnsinnig interessante Aussage, die ich gar nicht so geschätzt hätte. Aber wir glauben auch, wir werden die Menschen brauchen, wir werden Robotik brauchen, wir werden Digitalisierung brauchen, wir werden schnell, wie gesagt, Menschen schulen und informieren müssen und wir werden vor allem Mensch-Maschine-Interaktion haben. Das heißt auch das Thema, was wir vorhin kurz fragten, was Martin auch hatte zum Thema Robotik im gleichen Gang mit Menschen. Wie passt der Roboter auf die Menschen auf? Das ist spannend für uns. Also wo muss ich wirklich einen Zaun drum machen, dass keiner reingeht und plötzlich vom Roboter irgendwie überfahren wird? Da muss ich natürlich aufpassen. Aber wir glauben auch, umso flexibler, umso besser, weil Verträge werden kürzer. Verträge werden schnell auch mal anders dargestellt, als was auf dem Papier dann ursprünglich stand. Das heißt, eine Systematik, wie ihr dann auch habt zum Thema Pay-per-Pick und auch sehr schnell skalierbar, groß, klein, atembar, ist ein Riesenpunkt, was das wirklich auch spannend macht. Eine Frage wäre natürlich noch auch fachlich gesehen. Ich hatte das ja davor viel auf dem Thema Restriktion eurer Robotik auch rumgefragt. Weil natürlich auch das Thema, ein Einzelroboter ist ein Thema. Ich hätte natürlich dann gern irgendwann wahrscheinlich auch, bräuchte ich 2, 3, 4, 5, 6 Roboter, die praktisch parallel dann auch in so einer Halle unterwegs sein müssen. Aber das wird halt ein Punkt sein, dass ich da auch noch weiter atmen kann. Und ich glaube auch, und das auch so über Unternehmensgrenzen hinweg, und das hast du vorhin so auch mit so einem Halbsatz angedeutet, das tut man heute noch sehr wenig als Logistiker. Aber ich glaube, genau so ein Punkt, jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft bei dem einen, der andere hat ein Frühling, Sommer, was auch immer Geschäft, dass ich Robotik auch zurückgeben kann und wieder nutzen kann, ist, glaube ich, interessant. Ob das wirklich sich durchsetzen lässt, würde ich noch momentan ein Fragezeichen dran machen.
Wenn ich vielleicht kurz ergänzen kann, paar Gedanken zu, was wir sehen in ganz unterschiedlichen Industrien. Also einmal diese Fachbotensysteme gibt es überall. Ja, Michael, du hast gesagt, 2 Milliarden Picks, glaube ich, war das pro Tag, ne? Also riesig viel. Und die Standardlösung ist in der Tat manuell.
Genau.
Ja, es gibt sehr viele, die auch denken so, oh, wir brauchen hier irgendwie Automatisierung, dann one size fits all, dann klappt das wieder nicht und dann ist das Ding nur halb voll. So. Also da bin ich völlig bei dir. Was ich auch sehe bei meinen Klienten ist, dass die Churn Rate, also wie lange eigentlich Kommissionierer in der Kommissionierzone bleiben, ganz schön gering ist. Also ich habe Klienten, wo 100% der Kommissionierer ihren Job in einem Jahr wechseln. Wenn du das mal überlegst, das heißt, du hast im Prinzip eine Trainingsphase und dann, wenn die wissen, dass sie weggehen, dann hast du am Ende wieder so, das heißt, du verlierst unglaubliche Leistung und der Job ist ja auch anstrengend. Ne? Man läuft rum, man muss sich bücken und so weiter. Das heißt, wenn man so sagt, hey, how to make logistics human again, dann ist das natürlich die Blaupause für eine sinnvolle Automatisierung, wo du dann eben am Kommissionierplatz stehen kannst und dann kommissionieren kannst, was den Leuten, glaube ich, auch, es macht ihnen mehr Spaß, es fordert sie intellektuell mehr. Und von daher, wenn ihr damit schafft, die Leute in den Kommissionierbereichen zu halten, das wäre, glaube ich, ein riesen Schritt nach vorne.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder, der schon mal in der Fachbodenanlage unterwegs war und dort mehr als eine halbe Stunde kommissioniert hat, kennt das Leid und weiß, wie sich das anfühlt. An der Ware zur Mitarbeiterstation zu arbeiten, ist einfach deutlich weniger intensiv, was die körperliche Wärme betrifft. Und wenn wir uns die demografische Entwicklung anschaut, das bedeutet ja nicht, dass ab morgen extrem viele Mitarbeiter in Rente sind, die heute noch die Kommissionierung im Laufen gehalten haben, sondern eben die bestehenden Mitarbeiter, die auch älter werden, denen es zunehmend schwerer fällt, in der Fachbodenanlage jeden Tag 12 Kilometer runterzureisen. Die finden auch da einen tollen Arbeitsplatz, wo sie wirklich deutlich ergonomischer und deutlich angenehmer arbeiten können und dementsprechend eben auch länger im Job verbleiben können und nicht nach 12 Monaten schon wieder wechseln. Was, glaube ich, eine Kennzahl ist, die viele Leute einfach nicht auf der Spur haben. Mitarbeiterkosten spricht, dann ist man ja irgendwie ganz schnell bei Arbeitgeber brutto plus ein bisschen für den Urlaub plus ein bisschen für Krankheit. Wenn man Kommissionierstundensätze mal anschaut und da wirklich drauf schaut, wie hoch sind die Ausbildungskosten, wie lange kann ich die Ausbildungskosten umlegen und wann muss ich den nächsten Mitarbeiter anlernen, kommt man super schnell auf Werte, die echt deutlich über dem liegen, was man erstmal vor Augen hat, wenn man dann Stundensätze von operativen Mitarbeitern in der Logistik.
Ja. Michael, weitere Fragen ans Panel, bevor wir den Sack zumachen müssen? Wir haben noch gleich kurze Zeit, um uns nochmal eben zu gruppieren. Wenn du dich verabschiedest, haben wir nochmal die Zeit, das ganze Revue passieren zu lassen, was wir gehört haben, im kleinen Kreis. Aber vorher hast du nochmal die Chance, noch Fragen loszuwerden, wenn du noch
hast. Ich hätte an Erik noch eine ganz kurze Frage. Du hast eben drüber gesprochen, die Kontrakte verändern sich ja mal gar nicht so großartig. Man hat immer noch kurze Vertragslaufzeiten. Verschiebt sich das, wie ihr wissen, deine Einschätzung, verschiebt sich dieser Engpass operative Logistikmitarbeiter? Verschiebt sich das perspektivisch ein bisschen Richtung Engpass Logistikdienstleister, die wirklich Leistung anbieten können? Nimmst du da schon wahr, dass Vertragslaufzeiten unter Umständen doch irgendwann mal wieder einen Schwung kriegen und länger werden? Dass es euch leichter fällt, höhere Preise durchzusetzen, als das noch vor 2, 3, 4 Jahren der Fall gewesen ist? Oder habt ihr nach wie vor den gleichen Kundendruck und die Schwierigkeit, die Probleme einfach selbst auffangen zu müssen, die eure Kunden an euch weitergeben?
Also ich glaube, es ist immer so Wellenbewegung. Gell? Manchmal sind das längere Laufzeiten, manchmal wieder kürzere. In Corona-Zeiten war alles auf den Kopf gestellt. Da gab es nochmal ganz, ganz andere Anforderungen. Auch das Thema Nearshoring war dann halt viel, wo Kunden gesagt haben, wir holen das jetzt aus APEC, aus Amerika, aus woher auch immer, holen wir jetzt eher näher ran. Da gab es eher dann die Frage, wir bauen uns dann vielleicht ein größeres Lager zum Puffern nochmal auf. Ich glaube, viele sind jetzt auf diesen Plan B, Plan C, weil früher hatten wir viel auch, wir machen das Just-in-Time, Just-in-Sequence, liefern das so an, wie du brauchst und haben praktisch die Lagerung so ein bisschen in den Transportweg irgendwo verschoben. Mittlerweile haben doch auch wieder viele erkannt, dass sie doch puffern müssen, puffern sollten, um für den nächsten Ausfall oder entsprechend, wenn praktische Länder in Lockdowns gehen, was wir hoffen nicht wieder passiert, aber vorbereitet zu sein. Also auf die nächste Disruption entsprechend vorbereitet zu sein, ist für viele schon ein Thema, was jetzt doch sehr unsere Kunden dann auch beschäftigt. Es ist noch nicht, dass dies die Masse ist. Wir sehen auch, dass Kunden eher jetzt gerade auch längere Verträge wieder machen wollen, einfach um eine gewisse Sicherheit zu haben. Weil, wie gesagt, das Thema, ich wechsle alle Jahr mein Lieferanten und Dienstleister, geht bei vielen Sachen einfach auch nicht mehr gut und hat auch in Corona viel an ihre Grenzen dann geführt, beziehungsweise dann auch gar keine neuen Kapazitäten mehr gefunden. Also es war vieles auch Kapazitäten sichern, Lagerkapazitäten sichern und das auch möglichst längerfristig. Das ist so momentan aktuell das Thema. Gell? Und auch zum Thema Robotik, ich bin da immer noch so ein bisschen, ich liebe Robotik und finde das auch saugut. Und auch das, was ihr da tut, ist wirklich genau die richtige Kerbe. Aber man muss halt wirklich genau gucken, wo macht es Sinn und wo macht es auch keinen Sinn. Weil es ist nicht immer, dass ich einfach einen Roboter hier habe, den finde ich total toll und den baue ich jetzt in mein Lager und hoffe, jetzt morgen wird alles besser. Sondern man muss natürlich immer genau sich neben dem Use Case natürlich auch den Business Case einstellen. Der Business Case war in Vergangenheit oft halt nicht gegeben, aufgrund von langen oder von hohen Investitionssummen, die ich einfach zu tätigen hatte. Da ihr das sozusagen ein bisschen so jetzt verändert auf das Thema Pay-per-Pick, muss man natürlich auch da ein bisschen gucken. Eigentlich möchte ich ja mit eurer Lösung immer besser picken, also immer weniger picken müssen. Deswegen schraubt ihr dann eurem eigenen Tischbein sozusagen oder sägt am eigenen Tischbein, weil wenn wir uns immer weiter optimieren, verdient ihr immer weniger Geld. Das muss man da ein bisschen gucken. Habt ihr wahrscheinlich auch tolle Verträge, die das dann irgendwie anders abfangen. Aber das ist so eine Sache, die man natürlich dann in der Laufzeit dann irgendwo auch rechnen muss. Genau. Aber tendenziell Wellenbewegung, momentan glaube ich eher wieder ein bisschen länger und aber auch so ein bisschen Industrie unterschiedlich. Also auch das, was Martin vorhin fragte zum Thema, welche Industrie, es ist ja das jetzt momentan eher so E-Commerce-Themen, da ist das glaube ich momentan sehr, sehr stark. Alles was so Handel, Retail, Fashion, da in die Richtung, Healthcare vielleicht gewissermaßen, Hightech, muss man gucken. Aber dann gibt es natürlich auch tausend andere Sachen, die da auch Kleinteile technisch unterwegs sind, ja.
Super, vielen Dank für die Antwort, Erik. Und Michael, ich schaue auf die Uhr. Wir haben schon die Stunde voll. Schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für den Pitch. Vielen Dank für deine interessanten Ausführungen zu deiner Innovation. Vielen Dank für die Fragen. Und vielen Dank, dass du dir den Mann gestanden hast. Dann noch das auch noch in deinem Sommerurlaub. Hast den Vogel abgeschossen sozusagen. Wir wünschen dir viel, viel Glück. Schön, dass du dabei warst. Wir werden euch weiter verfolgen. Wir lassen auch einen Link in den Shownotes, wenn Leute sich schlau machen wollen, wenn Leute in Kontakt kommen wollen. Dann steht dem nichts im Weg. Gerne auch dein LinkedIn-Profil, deine Kontaktinformationen hinterlassen wir gerne. Und hoffen, dass ihr euch am Markt durchsetzt mit eurer Innovation und dass wir noch viel von euch hören werden. Danke, dass du dabei warst.
Ciao. Viel Erfolg. Ciao.
So, Friends, das war die Startup-Sprechstunde mit Michael Drodowski von Neontra Logistics. Erste Eindrücke. Was habt ihr für einen Eindruck von der Idee, von der Innovation, von den Plänen? Erik, fangen wir mit dir an. Was ist dein Eindruck?
Gutes Thema, wichtiges Thema. Ich glaube nicht die Antwort auf alles, also ist nicht 42, sondern das ist aber eine Lösung, die bei vielen Leuten passt. Es gibt gewisse Restriktionen, also man muss einen Fachboden schon mitbringen. Man muss natürlich gewisses Gut auch haben, was ich da habe. Aber ich glaube, jeder, der heute ein Fachboden Regallager hat und weiß, wenn ich das digitalisieren, automatisieren möchte, was es da für Aufgabenstellen gibt, scheitert oft am Thema Kosten, am Thema, was bedeutet das, um das zu tun. Und ich glaube, da jetzt eine pragmatisch einfache Lösung gefunden zu haben, die sich natürlich noch behaupten muss. Also die haben jetzt einen Kunden, sind jetzt erstmalig unterwegs. Wird die nächsten Monate, Jahre, glaube ich, wird man sehen, ob das funktioniert. Ich glaube, das kann gut funktionieren, weil der Bedarf ist riesig. Der Bedarf ist da. Und wenn der Business Case einigermaßen wirtschaftlich rechenbar ist und gerade über diese Flexibilisierung, glaube ich, sollte er das sein, dann kann man ihm nur die Daumen drücken, dass sie da lange durchhalten und ganz, ganz viele Roboter in die Fläche kriegen, dass sie nicht von Servicemängeln dann von Robotik überrannt werden. Er sagt ja auch so schön, sie sind der Softwarebude eher als Hardware, haben sozusagen viele Hardware-Abhängigkeiten. Und da kann man hoffen, dass das alles so durchhält und dann kann das eine richtig gute Lösung werden.
Aber Knut, vielleicht mal eine Frage an dich. Die Tatsache, dass das Ganze über so ein Pay-Per-Pick-Modell funktioniert und dass es halt auch so flexibel ist, dass du als Kunde sozusagen sagen kannst, ja, ich brauche es nur für eine Saison oder nicht mehr. Macht das für so ein junges Startup das nicht noch viel, viel schwieriger, damit auch profitabel zu werden mit der ganzen Lösung?
Ja, also ich glaube, du musst natürlich sozusagen vorher mal finanzieren. Ne? Du brauchst also im Prinzip irgendwo einen Leasinggeber, der dir dann sozusagen deine Roboter dahin stellt, weil du in die Vorfinanzierung gehst. Mhm. Ne? Das ist für ein Startup schwer, dafür brauchst du dann irgendwo auch Geld, völlig klar. Aber das ist auch der Charme an der Lösung. Ne? Also im Prinzip, und Erik hat es ja gesagt, die Logistikdienstleister investieren nicht jetzt für die nächsten 5 Jahre, für die nächsten 10 Jahre, sondern die Vertragslaufzeiten sind kürzer. Und mit so einer Lösung eröffnest du dir ein ganz neues Marktsegment, was es vorher überhaupt noch nicht für diese Lösungen gab. Und wenn man dann sich überlegt, das finde ich auch sehr spannend, wie er es erklärt hat, du machst eigentlich ein CapEx-Spiel in ein OpEx-Spiel. Ne? Das heißt, du investierst es nicht, sondern du hast im Prinzip nur laufende Kosten. Laufende Kosten, das ist so, wie wenn du jetzt im Prinzip mit einer Fremdarbeitsfirma zusammenarbeitest und dann kriegst du halt Mitarbeiter gestellt und so kriegst du halt deine Automatisierung gestellt. Das ist super spannend und dann der Kommentar, der mir vorher so durch den Kopf ging, den finde ich auch super, dass im Prinzip dann Arbeiten in einem Fachbodenregal ist nicht unbedingt so angenehm. Ne? Und wenn man da jetzt sozusagen dazu beiträgt, dass das dann menschlicher wird, diese Arbeit, dann ist das natürlich auch da ein sehr großer Fortschritt für die Dienstleister. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass auch alle Unternehmen, die im Prinzip so ein Longtail-Range haben, ne, wo man also so ganz so diese C- und D-Teile, die irgendwie nicht so richtig schnell laufen, und das in einem Fachboden, also der Anwendungsbereich ist wahnsinnig groß. Und von daher, ich finde die Lösung super. Und wie Erik sagt, es ist zu hoffen, dass sie damit erfolgreich sind.
Martin, dein Eindruck?
Ich würde gerne anknüpfen. Auch dieses, man hat ja gemerkt, wir haben jetzt eine Stunde gebraucht, ihn ein bisschen zu durchleuchten. Ich bin nicht alle Fragen losgeworden. Es ist sehr schnell, sehr tief gegangen in die prozessualen Zusammenhänge. Kann das funktionieren? Wie funktioniert es? Also es ist auf jeden Fall ein erklärungsbedürftiges Produkt. Und sie steuern da gut entgegen, indem sie quasi, er hat es innovationsfrei sind genannt. Das ist natürlich ein sehr schönes Argument, eben nicht irgendwie den Piloten zu machen, mal zu gucken und hier und da, sondern wirklich, sie versprechen ja relativ zügig zu starten und auch erst spät Geld zu nehmen. Das, glaube ich, ist so eine Sache, wo sie den Markt knacken können. Es wird daran liegen, wie schnell sie skalieren können. Das ist so meine Sicht der Dinge, weil ich glaube, dass es geht. Ich habe ihm abgenommen, dass er das alles weiß und kann und auch die Truppe. Aus meiner Sicht extrem glaubwürdiger Aufschlag und ich wünsche dir, Truppe, alles Gute.
Sehr schön. Dann, Martin, danke ich dir vielmals, dass du dabei warst. Schön, dass du eingesprungen bist. Sicher nicht das letzte Mal gewesen, dass du bei uns in der Runde bist. Schön, dass du das erste Mal dabei warst. Vielen Dank, Erik. Vielen Dank, Knut. Macht's gut. Schönen Sommer noch und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart.
Ciao, ciao.
Sehr gerne.
Mach's gut.